Ja, mein Name ist Christina Raschen. Ich bin Traumatherapeutin, Christian Counselin und Kinder- und Jugendcoach und habe mich seit langem mit dem Thema Suizid befasst, denn es gab auch einen wichtigen Suizidfall in meinem Leben, meiner Familie, mein Onkel, dem ich sehr wichtige Dinge verbunden habe und hat. Nun habe ich die letzten 15 Jahre erleben dürfen, immer wieder, dass es nicht viel bedarf, um einen Menschen von diesem Todesimpuls und Todesgedanken zu befreien. Also ich wollte jetzt einfach mal mit euch anfangen, weil die Not der Situation hat mir jetzt nochmal einen riesen, ich sag mal, Schubs nach vorne gegeben, endlich das zu tun, und wenn es nur durch ein Podcast ist. Denn ich habe hier auch seit 2 Jahren ein Buch liegen, was nicht fertig wird und nicht fertig wird. Weil einfach so viel Not ist und das Tägliche ja auch wichtiger dann in dem Moment erscheint. Aber jetzt sehe ich einfach, dass immer noch so viel Unwissenheit darüber ist und so viel Verzweiflung und die Menschen auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und auch gar nicht wissen, was da wirklich hinter steckt. Und dadurch, dass ich erlebt habe, dass wenn Menschen mit Suizidgedanken ein paar existenzielle Informationen bekommen, dass sie sich immer derartig erleichtert schon fühlen und das schon mal ein großer Schritt nach vorne ist. Und daher dieser Podcast und daher auch natürlich auch Menschen, die mit Menschen zu tun haben, die darunter leiden. Wie kann ich denen Hilfe geben und wie gehe ich überhaupt um mit verschiedenen Sachen und was sind eigentlich die ganz krassen Auslöser, dass dann dieser Suizidgedanke und Impuls wirklich Fahrtwind aufnimmt, auf was man aufpassen muss. Wir werden einfach alles rund um den Suizid besprechen. Genau, fangen wir doch einfach mal an. Also ich habe, sagen wir mal, gewusst, als ich irgendwann verstanden habe, dass nackte Todesangst und Suizidalität zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Da wusste ich wirklich, was zu tun ist. Genau, und daher ist die Mission seitdem Stopp den Suizid. Jetzt schauen wir uns kurz mal an. Wie viele tun es denn eigentlich? Ja, es tun mittlerweile weltweit jährlich ca. 1 Million Menschen. Also alle 40 Sekunden tut es einer auf unserem Planeten. Es sterben also mehr Menschen tatsächlich an Suizid als an Autounfällen, Drogen und HIV zusammen. Weltweit. Bei Kindern und Jugendlichen kommt der Suizid statistisch gesehen tatsächlich direkt nach den Unfällen. Die Zahl der Suizidfälle bei Jugendlichen steigt seit Jahren exorbitant. Suizid verhält sich mittlerweile tatsächlich eher wie eine Pandemie. Die Zahl ist immer steigend und steigend. Und aus den USA berichtet der CDC, eine Behörde, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, dass seit 1999 die Suizidrate um ca. 24% gestiegen ist. Vor allem im Alter von 10 bis 14 Jahren ist ein ganz enormer Anstieg zu verzeichnen. Und auch auffällig ist, dass die Frauen im Alter von 45 bis 60 Jahren auffallend mehr Suizidversuche tätigen. Jetzt durch die Pandemie ist aus diesen 24% weitaus viel mehr mittlerweile zu verzeichnen. Ja, also wer genau tut es denn eigentlich? Wer tut es denn? Also da ist auch keine klare Linie, denn es tun Menschen mit Diagnosen, es tun aber auch Menschen ohne Diagnosen. Es tun Menschen mit schweren Erkrankungen und ohne schwere Erkrankungen. Es tun Männer und aber auch Frauen. Es tun Menschen aus allen Herren Ländern und aus allen Religionen, aus allen sozialen Schichten. Es tun Menschen mit einer goldenen Kreditkarte oder mit einem Kuhfladen. Es ist egal. Es tun auch Menschen aus allen Altersgruppen, liebe Freunde. Es tun auch Kinder. Es gibt auch bei kleinen Kindern Suizidversuche. Es ist kaum zu fassen, aber ich habe schon einige Klienten gehabt, die mir berichtet haben, dass sie mit 6 Jahren schon überlegt haben, es zu tun. Und selbst Judas, einer der 12 Jünger von Jesus, hat es getan. Und dann ist die Frage, was ist denn die allgemeine Meinung dazu? Warum haben sie es denn angeblich alle getan? Und da kommen dann auch verschiedene Meinungen, die habe ich mal zusammengetragen. Die einen, also tatsächlich die Psychologen, Liga aus Wien damals um Freud herum, sie waren sich eigentlich alle einer Meinung, sie taten es aus Rache. Andere sagen, sie tun es, weil die Freundin sie im Stich gelassen hat oder betrogen. Andere sagen, sie haben es getan, weil sie hoch verschuldet waren, in die Insolvenz gegangen sind, an der bösen Welt verzweifelt sind. Ja, aggressiv waren. Wegen einem Schulwechsel, sagen Eltern. Wegen Mobbing in der Schule. Wegen der Trennung der Eltern. Schlechte Noten. Ein Gen hat sie getrieben. Aus starken körperlichen Schmerzen. Oder vom Teufel besetzt. Und was einfach nochmal alles durcheinander bringt, ist tatsächlich der Punkt, dass viele Menschen ja eben noch scheinbar ein normales Leben geführt haben. Und plötzlich das. Plötzlich sind sie tot. Aber natürlich macht es keiner plötzlich einfach so. Nein, alle haben da natürlich viele Jahre schon heimlich unter diesem Gedanken, unter diesem Impuls, mit dieser Vorstellung gelebt und daran auch vielleicht darunter auch gelitten. Meist schon von Anbeginn ihrer Pubertät, manche natürlich auch schon früher, still und heimlich. Aus meiner praktischen Erfahrung sind Suizidgedanken und Impulse nicht unheilbar, wie es immer mehr erzählt wird. Aber es bedarf tatsächlich einer Impfung mit existenziellen wichtigen Informationen, um eine absolute Immunität vorzuweisen. Da fragen wir uns nochmal, gibt es eine offizielle Antwort auf die Frage der Äthiologie der Suizidalität? Also die Geschichte heißt das. Was steckt dahinter, hinter der Suizidalität? Was ist das denn eigentlich? Weil immerhin müsst ihr euch vorstellen, dass der Überlebensimpuls der mächtigste ist, der mächtigste Trieb im Menschen. Dafür töten Menschen einander, dafür essen Menschen einander. Dafür machen sie die schlimmsten Sachen miteinander und gegeneinander. Und jetzt kommen da Menschen und wollen sich angeblich freiwillig das Leben nehmen. Das ist wieder natürlich. Also, weiß man darüber offiziell? Wir reden jetzt offiziell irgendwas. Ja, nein, nicht wirklich ist es eigentlich so. Keiner sagt wirklich, was dahinter steckt. Es gibt bekannte Psychiater und Psychologen, die schon einiges gesagt haben, jedenfalls Freud und Konsorten und auch später einige. Aber nie, es war nie so eins zu eins. Sie haben gesagt, das führt dazu und das führt mehr dazu. Und wenn derjenige das gemacht hat und dann hat er das gemacht und das stimmt auch alles. Also ich habe aus meiner Erfahrung da oder der Einsicht, die ich da bekommen durfte, gesehen, dass das alles Aspekte sind, die auf jeden Fall stimmen, die nur in sich keine klare Linie geben, wie man diesen Menschen denn tatsächlich helfen kann. Und jetzt sind wir natürlich viele, viele Jahre später und ich frage mich oder wir fragen uns, gibt es denn jetzt endlich ein Mittel dagegen? Natürlich nicht, sonst hätten wir ja nicht so viele Suizidtote und die Zahl steigend. Also es gibt kein Mittel dagegen. Es gibt Mittel gegen Depressionen, es gibt Mittel gegen Wahnvorstellungen, Panikattacken. Es gibt viele Tabletten, um einen Menschen ruhig zu stellen. So ruhig, dass er eben keinen Impuls mehr hat, eben auch keinen Suizidimpuls. Aber jeder Psychiater nüchtern und bei klarem Verstand weiß, dass Antidepressiva oder Neuroleptika oder Lithium oder Konsortien meistens nur hinauszögern können. Einige Antidepressiva, die steigern eben auch sogar den Suizidimpuls in der Anfangsphase und auch in der Absetzphase. Und das muss man echt ganz klar haben, weil wir haben viele Suizidtote, wo wir nachvollziehen können, auch gerade in den letzten Wochen habe ich von Menschen gehört, die gerade aus der Psychiatrie kamen, eine Woche später es getan haben. Es wird nicht, ganz oft nicht aufgeklärt. Und die Psychiater meinen, sie tun damit was Gutes, weil sie keine self-fulfilling prophecy irgendwie aussprechen wollen. Aber das ist einfach Quark. Es muss, also ich sag meinen Klienten und vor allem den Kindern oder Jugendlichen sind es ja mehr, immer wenn sie da sozusagen genötigt werden, die Tabletten zu nehmen, dass sie ganz genau wissen, wenn jetzt der Impuls kommt, sie sich sofort, egal wo sie sind, ins Taxi setzen, was auch immer, aber sofort in die Klinik gehen, sich selbst einweisen. Das ist ganz wichtig, das muss man ihnen mit auf den Weg geben. Genau, aber darauf werden eben viele Patienten nicht hingewiesen. Gut, was haben wir noch? Genau, und dadurch, dass wir eben noch nichts haben, ist das Interessante, werden natürlich jetzt wieder viele Gelder gesammelt, damit Wissenschaftler endlich diesen tödlich dramatischen Handlungsimpuls im Menschen entschlüsseln und infolgedessen die Menschheit mit einem neuen Medikament hoffentlich beglücken können. Das wäre natürlich ein mega Durchbruch. Genau, wie die Sache mit dem Krebs und dem C-Virus. Wahnsinn. Das wünschen wir uns natürlich. Wir schreiben jetzt 2022 und es gibt echt keine handfeste Erklärung darauf und Hilfe. Außer jene Aussage, die für alles herhalten muss, immer noch. Und dabei handelt es sich um die Aussage, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Es ist eine Stoffwechselerkrankung. Ha! Aber ich meine, selbst bei der Aussage muss man sich doch wenigstens als wissenschaftlich orientierter Mensch schon mal fragen, was verursacht denn diese Erkrankung? Denn alles bedingt immer eine Ursache. Nichts entsteht einfach mal so aus sich heraus. Das ist komplett unwissenschaftlich. Aber darum geht es auch nicht mehr so viel in diesen Zeiten. Genau. Das heißt, unsere Psychiater und Neurologen, die waren da vor 150 Jahren scheinbar schon viel weiter. Denn die wussten, dass es irgendwas mit Hass zu tun hat. Und Rache. Schauen wir uns das an, da kommen wir noch drauf. Gut. Also wir haben ja jetzt alles entschlüsselt in diesen Zeiten, in denen wir leben. Wir haben in den letzten zwei Jahrhunderten wirklich die wichtigsten Naturgesetze entschlüsselt. Nur, dass wir es nochmal klar vor Augen haben. Wir mittlerweile mit Lichtgeschwindigkeit schicken wir Informationen von A nach B. Und wir können Krankheiten via Headphones diagnostizieren. Wir können unfassbare Transplantationen machen. Lauter so Wunderzeug. Und trotzdem wollen die uns erzählen, wir wissen immer noch nicht, warum Menschen sich umbringen. Und warum sie an einer so angeblich komplexen Erkrankung wie Krebs sterben. Tja, ich weiß nicht, ob ihr das unfassbar findet, aber ich finde das sehr unfassbar. Aber ihr werdet sehen, die Antwort ist auch zu einfach und zu radikal, als dass man sie ernst nehmen möchte in einer Zeit der Komplexität. In einer Zeit, wo Verwirrung und Irrungen regieren und Lügen. In einer Zeit, in der man sein Kind schneller zum Psychiater bringt, ihm eine schwere Diagnose anhängen lässt, als sich mal Zeit nimmt, das eigene Leben, das der Familie, das der Kinder genauer zu betrachten. Wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der die natürlichen Instinkte eingetauscht werden und durch Gehorsam, ja, an Werbung, an Social Media und eben auch an Ärzte. Also zusammenfassend, wir haben es hier nicht mit einem Gehirnstoffwechselproblem zu tun, denn sonst hätte ich in so vielen Jahren nicht so vielen Menschen in sehr kurzer Zeit helfen können. Und ich konnte ihnen sehr helfen, so schnell, einfach nur durch ein paar Fragen, die ich ihnen gestellt habe und einigen auch durch das Verarbeiten eines tiefen sitzenden Traumas. Hier handelt es sich also vielmehr um eine Frage und um eine Sache, die würde ich eher ein Virus Mentales nennen, einen fiesen Gedanken, der gekoppelt ist an Todesangst. Ich sag mal was ganz Stranges, aber sag einem Menschen, der unter Suizidgedanken und Impulsen leidet, er habe Krebs im Endstadium. Dann kommt nicht, na super, endlich ein Problem weniger. Nein, sie bekommen es wie alle anderen mit der Angst zu tun. Unerklärlich? Nein, das ist logisch. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, die sich mit Suizidgedanken infiziert haben, immer eine enorme Erleichterung verspüren, wenn ich ihnen sage, dass sie sich selber gar nicht wirklich umbringen wollen, dass sie gar nicht ihren Tod wollen, dass sie nur diesen fiesen Gedanken, dieses fiese Gefühl loswerden wollen, dass sie endlich Ruhe haben wollen. Wo denn eigentlich? Ruhe in ihrem eigenen Kopf. Aber dazu kommen wir natürlich noch eingehend. Aber nun fragen wir uns doch noch einmal weiter, denn wenn sie doch gar nicht sterben wollen, wer aber will es denn dann? Ich meine, wieso denken sie denn, dass sie es wollen oder tun sollen, obwohl sie es gar nicht wirklich wollen? Wie geht denn so etwas? Wieso sind sie denn Opfer, Opfer ihrer Gedanken? Also, ja, aber vielleicht kennt ihr das auch alle. Ihr tut Dinge, obwohl ihr sie nicht tun wollt. Ihr seid irgendwie ausgeliefert. In diesem Podcast geht es also um ein fast, ja, sagen wir mal, unerklärliches und aber auch klassisches Phänomen. Im Kleinen kennt es ja jeder, aber hier in seiner letzten Konsequenz geht es einfach mal um alles. Hier geht es um das Leben. Man hat sich an diesen Suizid wirklich rhetorisch, intellektuell irgendwie schon gewöhnt, obwohl er so unfassbar ist, weil er so unfassbar weit verbreitet eben ist. Das ist wie mit dem Unding bei McDonald's zu essen. Wenn man sich das wirklich überlegt, dann ist es unfassbar. Aber dadurch, dass es so viel machen, hat es so eine Normalität bekommen. Und so ist es auch mit ganz vielen Dingen, die eigentlich unfassbar sind. Aber man toleriert sie oder nimmt sie als Wahrheit an, weil sie so verbreitet sind. Es gibt wirklich kaum, also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht irgendjemand kannte, der Suizid gemacht hat. Sei es aus der Kindheit, der Jugend, aus der Familie, von Freunden, Partner. Es gibt einfach, ja, ich habe tatsächlich eben noch keinen getroffen. Es mag natürlich einen geben oder eine. Aber ich wollte damit eigentlich nur aufzeigen, wie verbreitet dieses Thema ist. Ich weiß nicht, wer von euch mein Buch gelesen hat, Das geheime Wissen deiner Psyche oder finde deinen Mörder, beende dein Krimi. Dort erkläre ich ja ganz spezifisch psychische und psychosomatische Erkrankungen, Beziehungsprobleme und Diagnosen anhand eben dieser Analogie eines persönlichen Krimis. Und da heißt es, dass nicht jeder, der nicht tiefenentspannt ist, ich sag mal, ohne irgendwas zu rauchen, zu trinken oder Valium zu sich zu nehmen, lebt in einer Art Krimi. Er ist ständig irgendwie auf der Hut, nervös, ne? Muss alles unter Kontrolle haben, etc. Was dann zu diesen bekannten Neurosen oder psychosomatischen Erkrankungen führt. Diese Analogie zu einem Krimi, die ist mir halt mal vor Jahren irgendwo gekommen durch diese Praxiserfahrung, hat sie sich eigentlich so offenbart, dass egal um welches Symptom es sich irgendwie handelt, unter dem ich oder andere litten oder ob Sodbrennen, Bauch, Rückenschmerzen, Migräne, Konzentrationsprobleme, Burnout, Depressionen. Es ist wirklich egal, Phobien, Stimmen, Kopf, immer steckt dahinter irgendwie so eine Angst und dahinter dann Wut und Verzweiflung. Und wenn der dazugehörige Urkonflikt und die derzeit fehlende tatsächliche Information entlarvt und entschlüsselt wurde, verschwand das Symptom in diesem Moment. Und es ist auch tatsächlich so beschrieben, schon vor 150 Jahren, dass wenn der Urkonflikt und die Emotionen hinter einer Neurose nochmal nachbearbeitet werden, nachgefühlt werden, verschwindet die Neurose. Also sie dient einfach nur als Wegweiser. Das heißt, unsere psychischen Probleme, unsere psychosomatischen Probleme, wollen uns eigentlich nur etwas aufzeigen, worum es eigentlich geht, wollen uns den Mörder, also die sozusagen Hinweise geben, wo der Mörder ist, wo der Mord in unserer Seele stattgefunden hat. Gut, darum geht es in diesem ersten Buch. Bei dem Suizid-Geschichte ist eigentlich das gar nicht so ganz anders. Der Suizidgedanke, dahinter steckt ja auch wieder ein anderer Gedanke. Und wenn man den verfolgt, kommt man wieder zu einem anderen tief sitzenden Gefühl, um das es eigentlich geht. Und das führt uns oft eben auch genau zu einem Trauma, wo dieses tief sitzende Verzweiflung und dieses Ausgeliefertsein, diese elende Einsamkeit und dieses Gefühl, ich schaffe es nicht, was ja auch damals nicht zu schaffen war, aufgezeigt wird und dort sozusagen an dem Punkt auch wieder verarbeitet und dadurch ad acta gelegt werden kann. Also es ist im Grunde auch sowas wie ein Krimi, aber es ist noch was anderes Interessantes eben bei dem Suizidgedanken. Und da kommen wir eigentlich, sagen wir mal, diese Geschichte mit der Krimi-Analogie ist wirklich so einfach, weil in dem Moment, wo wir sozusagen den Seelenmord entlarven und diese Geschichte, dieses Trauma und was immer da passiert ist und wir sind da an dem Moment ein Stück gestorben und deswegen ist das wie ein Mord, wie ein Krimi und unser Leben ist danach nicht mehr anders. Aber wie gesagt, wenn der Mörder und der Mord entlarvt worden ist, dann ist es, als ob im Keller Licht angemacht wird und ich kann alles klar sehen und ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr, weil ich kann alles jetzt plötzlich mit einem Mal klar sehen und zuordnen. Und Angst kommt eigentlich immer nur daher, wenn mir eine Information fehlt, wenn es mir an Wissen fehlt. Und ich dadurch das Gefühl habe, da ist Dunkelheit, da bin ich ausgeliefert, da weiß ich nicht, was dahinter ist, was da steckt und was da kommt. Und dann kommen diese ganzen Kontrollmechanismen und die ganzen Sorgen und die Einschränkungen, die wir uns alle dann auferlegen fürs Leben. Das nicht und das nicht und das nicht tun und das auch lassen und das auch lassen und das nicht tun, weil das birgt ja alles Gefahr, Vernichtung. Genau, und das haben wir letztendlich bei dem Suizidgedanken und den Impulsen in verschiedenen Ausführungen, weil wir eben verschiedene Arten von Suizid Gedanken haben und Menschen. Wie gesagt, es gibt Menschen, die eben schon offiziell erkrankt sind und es gibt Menschen, die haben gar nichts, die führen ein erfolgreiches Leben, die haben alles geschafft, was sie wollen und bringen sich eines Tages um und dahinter oft mit dem Satz, und keiner hat gewusst, wie es mir wirklich geht. Es sind oft große, erfolgreiche Menschen, die ihr Leben lang Theater gespielt haben, die nie jemand ihre Verzweiflung offenbart haben oder ihr Gefühl der Einsamkeit, dass sie an irgendeiner Stelle völlig, völlig einsam sind, keine Liebe fühlen, weder für sich noch für andere. Und das erzeugt das Gefühl der Einsamkeit. Ja, ich würde sagen, dieser Suizid, was mir halt aufgefallen ist in diesem Suizidgedanken, dass es sich auch ganz oft anfühlt bei den Menschen, also da ist das Bild gekommen, dass sie vor Gericht sind. Das zählt natürlich auch für andere Menschen, ne? Das geht immer so ineinander über, weil der Schmerz letztendlich zu allen psychischen Erkrankungen oder Leid hin zum Suizidgedanken ist ja der gleiche Schmerz. Nur dass beim Suizid eben noch was anderes hinzukommt. Und zwar ist bei vielen, ist es so eine Art Gerichtsprozess, in dem sie sich plötzlich befinden. Sie werden angeklagt. Und wenn der Suizidimpuls mit einer ich sag mal, Schizophrenie. Ich mag jeder, der mich kennt und mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich von Diagnosen nichts halte und sie alle für was anderes stehen. Aber ich nehme dieses Wort einfach nur, dass sich manche Leute damit wissen, was ich meine. Schizophrenie heißt auch nicht zwei verschiedene Persönlichkeiten, wie viele denken. Ja, das ist was anderes, das ist eine Multiple. Schizophrenie heißt nichts und gar nichts. Das ist eine der absolut sinnlosesten Diagnosen. Aber sagen wir mal, sie heißt unter anderem auch, dass wir Wahnvorstellungen haben. Und es gibt Menschen, die hören Stimmen. Und von diesen Menschen habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Denn sie sind, ich sag mal, ganz nah an der Wahrheit. Ganz nah. Und diese Wahrheit ist auch schrecklich, wenn man sie nicht erklärt bekommt und wenn man nichts darum weiß. Denn diese Menschen erleben zwei Stimmen. Und das ist wirklich wie auf dem im Gerichtsprozess. Das heißt, sie leben eine Anklägerstimme und sie sehen tatsächlich den Teufel oder spüren ihn regelrecht. Und viele, gerade junge Menschen, sehen ihn auch, Kinder. Und es ist, als ob er hinter ihnen rechts sitzt und ihn einflüstert, dass sie eben schuldig sind, dass sie böse sind, dass sie hässlich sind, dass sie es niemals schaffen werden und dass sie des Todes sind. Dann haben sie eine andere Stimme, am Anfang jedenfalls noch. Eine gute Stimme. Die beschreiben dann auch viele als Engel. Als ich das nun ein paar Mal in meiner Praxis erlebt habe, in meiner Arbeit, in meiner Erforschung, ich habe ja jahrelang eigentlich nur geforscht, da habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal aufgemacht, mir das christliche Gedankengut um den Kampf um unsere Seelen etwas genauer anzuschauen, weil das war mir bis dato wirklich nicht, ich wusste nichts darüber, ich bin nicht so aufgewachsen, für mich gab es keinen Teufel in meiner Realität. Ich wusste nichts über die Bibel und all diese Dinge, aber ich wusste irgendwie um Bilder, dieser Kampf um die Seelen, das da habe ich mich erinnert. Und dann auch natürlich an den Teufel. Und das war halt nochmal viel, viel für mich geklärt und logisch gemacht, dass wir tatsächlich einen Ankläger haben, der unser Gewissen belastet und uns vor einer Art göttlichen Gericht anklagt und unser Todesurteil fordert. Wenn wir dann niemand mehr haben, der sozusagen für uns einsteht, unser Anwalt ist, der uns freikauft, noch jemand, dann haben wir irgendwann verloren und dann tun wir es. Deswegen habe ich mittlerweile schon in witzigen Konstellationen nicht mehr gesagt, ich bin Traumatherapeutin, sondern gesagt, ich bin Anwältin. Anwältin für die Seele. Ja, und das bin ich auch in dem Sinne. Aber dann kommen wir halt noch zu einer tieferen Ebene, wo ich alleine nicht genüge. Aber da kommen wir auch noch später zu. Erstmal einfach dieses Bild aufzuzeigen. Da steht jemand vor Gericht, vor einem Richter, und da ist ein Ankläger. Und der ist so gewieft, wie es der Teufel nur sein kann, und lügt und lügt und lügt. Da habe ich eine wunderschöne Frau vor mir sitzen. Wie oft ist diese Situation? Wie viele Männer kennen diese Situation? Und sie sagt, sie guckt jeden Morgen in den Spiegel und sagt, sie ist hässlich. Sie gehört tot, so hässlich ist sie. Und man schaut diese Frau an und man sieht Schönheit. Das ist Lüge des Teufels. Nur mal als Beispiel, das wahrscheinlich viele Frauen kennen und auch viele Männer, wo sie dann sprachlos dastehen und sagen, ich verstehe nicht, was mit meiner Frau los ist, die ist so schön, ich kann es auch nicht mehr hören, macht mich langsam wütend. Das hört man auch öfters, weil es einfach nicht wahr ist. Genau. Wir werden uns ja, im Laufe dieses Podcasts über Suizidgedanken und Impulse einige Sachen noch anschauen natürlich. Wir müssen uns anschauen, was es an Voraussetzungen braucht, um angeklagt zu werden und verurteilt zu werden. Und auch was wir brauchen, um endgültig freigesprochen zu werden. Ne? Ich möchte genau, was mir so, ich möchte gerne noch aufzeigen mit dem Teufel, ne? Weil das ist ja, man denkt, das ist ja christlich und so, das habe ich auch eben lange gedacht. Ich wollte es nochmal, fällt mir gerade ein, das ist nochmal wichtig. Ich habe lange gedacht, das ist ja, okay, die sehen halt den Teufel, weil sie christlich erzogen worden sind und so weiter und so fort. Ich habe aber eine Erfahrung in der Praxis gemacht, die dem allen widerspricht. Und zwar, das ist noch, keine Ahnung, wie lange ist das her? Ein paar Jahre. Da kam ein junger, also der 21 oder so, Vietnamese, zu mir, der schon ziemlich erfolgreich war, oder man wusste, dass er jeden Moment erfolgreich wurde, weil er so determiniert war. Er war so auf Erfolg ausgerichtet. Aber er kam irgendwie rein und ich spürte irgendwie, es war nicht so richtig gut, was er sich da verbunden hat, und habe es auch ausgesprochen. Also ich konnte den Teufel schon damals sehen. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt als Teufel benannt, sondern einfach irgendwas Böses, mit dem er sich da verbunden hat. Und genau, aber er meinte anfänglich, er braucht den für seinen Erfolg. Und dann habe ich noch gesagt, nee, das brauchst du nicht, du brauchst Liebe. Liebe ist ausreichend, um erfolgreich zu werden. Auf jeden Fall hat es ein oder nee, 1,5 Jahre gedauert bei einer letzten Sitzung, wo wir uns dann getroffen haben in Hamburg. Und da hat er dann sich erinnert, wie er mit 8 Jahren einen Pakt geschlossen hat mit dem Teufel, nachdem sein Vater ihn wieder sinnlos geschlagen hat. Und mit diesem Pakt, den er geschlossen hat, und dieses Gefühl der Unantastbarkeit, die er dafür bekommen hat, hat er aber auch wirklich seine Seele verloren. Er konnte wirklich sagen, er hat nichts mehr gefühlt. Keine Liebe, kein Mitgefühl, gar nichts. Und jetzt, wo er sozusagen 1,5 Jahre später sehr erfolgreich war und viele Angestellte hatte, hat er gemerkt, er kann eigentlich überhaupt nicht mit Menschen umgehen. Also er hat echt ein Problem. Man würde sagen, er ist Autist, aber er hat eigentlich nur ein Problem. Sein Herz war weg, sein Herz war ihm gestohlen. Und als er das alles sah und erkannte, ist ein großes Wunder passiert. Saß er da und hat gesagt, oh mein Gott, ich fühle zum ersten Mal Liebe, ich fühle zum ersten Mal mein Herz. Mein Herz. Ja, und das hat sein ganzes Leben jetzt dann auch weiterhin verändert. Er hat bewusst den Teufel vor die Tür gesetzt und hat sich befreit und hat damit auch sein Herz wiederbekommen und auch erstmalig eine Freundin. Große Veränderungen sind damit entstanden. Und das hat mir damals dann nochmal wirklich bestätigt, dass es unabhängig ist von Kultur, weil er wirklich in einer vietnamesischen aufgewachsen ist, nicht als Christ. Ja, also das Böse, was uns versucht, das Leben zu nehmen. Also wir sehen eigentlich, dass im Suizid Gedanken und Impuls sich eigentlich wirklich, ist ja nicht klar, ist ja klar, existenzielle Fragen eigentlich, die wir uns stellen müssen. Wer oder was will unser Leben? Wer oder was, ja, will unseren Tod? Wer ist daran interessiert, dass wir leben und will uns helfen? Und wer ist daran interessiert, dass wir unser Leben vernichten? Wenn wir immer mehr erkennen, dass wir einen geistigen Kampf hier führen, wo es nicht um Fleisch geht, sondern um den Geist. Der Kampf findet ja einzig und allein im Kopf statt. Wir werden ja nicht mit einem Schwert vernichtet, sondern wir werden im Geist vernichtet oder sollen vernichtet werden. Das ist ja das Unfassbare. Aber es ist nicht mehr unfassbar, wenn man sich dann mit der ganzen also christlichen Gedankengut einmal beschäftigt, was da genau hintersteckt, dann hat es unglaublich viel Logik. Genau. Also, erstmal so weit, so gut, würde ich sagen, dass wir erstmal angefangen haben, liebe Freunde. Wir wollen natürlich auch noch besprechen, klar, was alle gemeinsam haben. Das, genau, das haben wir auch schon angekündigt. Ja, und warum Menschen, die schwer suizidal, vielleicht auch wie Kriminelle behandelt werden. Und wie sich, ja, was Partner, Freunde, Therapeuten tun können, um schnell zu helfen und wie sie sich vielleicht auch selber helfen können. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Einfach zum Abschluss die gute Nachricht, um das irgendwie gut zu beenden jetzt für heute, ist erstmal auch wichtig, dass wir verstehen, jeder, der lebt, alles, was lebt, ist erschaffen worden von Gott und 100% gewollt und 100% daher auch geliebt. Alles, was ist, ist aus Liebe erschaffen, liebe Freunde. Denn nur Liebe kann wirklich was erschaffen. Denkt daran in eurem eigenen Leben. Also wenn etwas nicht sein soll, es keinen Funken Liebe dafür gibt, dann werden wir es zerstören. Sei es unser eigenes Kind im Leib oder außerhalb, was auch immer, sei es eine Beziehung, was auch immer. Denn nur Liebe will wirklich erschaffen und auch erhalten. Liebe bedeutet Leben. Schaut euch im Deutschen dieses wunderbare Wort an. Nehme ein I weg und du hast Lebe. Lebe. Und Hass, das Gegenteil von Liebe, will nichts erschaffen, außer es dient einer zeitnahen Zerstörung. Ja. In diesem Sinne jetzt erst einmal euch alles, alles Gute, Gesegnete. Ja, ich möchte euch gerne die Geschichte rund um meine Schlüsselfigur vorlesen. Die habe ich mal aufgeschrieben. Sie geht um meinen Onkel und sie geht darum, dass ich 8 Jahre war, als alles anfing. Und ich denke, viele werden sich da wiederfinden oder vielleicht auch Erkenntnisse daraus ziehen. Also, wir fangen an mit meiner Geschichte, beziehungsweise die meines Onkels, aber eben aus meiner Sicht. Das Leben ist fragil, es kann jeden Moment zerbrechen. Man muss auf alles gefasst sein. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist bedrohlich. Man weiß nie, was kommt und wer einem vielleicht ein Bein stellen könnte. Vielleicht fällt ein Meteorit vom Himmel, ein neuer Weltkrieg bricht aus. Man bekommt Krebs, verliert ein Bein, ein Ohr, ein Auge, man wird blind, taub, landet im Rollstuhl oder die Mutter stirbt, das eigene Kind oder der geliebte Hund. Überall lauern böse Menschen, die einem wehtun wollen. Puh, es gibt so viel, was einem zustoßen könnte. Das Leben ist einfach unberechenbar. Es ist alles, aber kein sicherer Ort. Das alles wurde mir bewusst, als ich mit 8 Jahren meinen Onkel über Nacht verlor. Der einzige Mensch, von dem ich damals kurz dachte, er interessiere sich für mich. Mir gefiel, dass er sich Gedanken um mich zu machen schien. Außerdem war er ja groß, sportlich, lustig und hatte wie meine Oma stahlblaue Augen und versprach mir ganz bald das Skifahren beizubringen. Meine Mutter erzählte mir damals beim Essen, dass er gestern in seinem Büro im Finanzamt einen fürchterlichen Wutanfall bekommen hatte und alles kurz und klein gehauen hatte. Man hatte ihm daraufhin Handschellen angelegt und ihn in die damals schlimmste Psychiatrie Deutschlands gebracht, nach Bonnies Ranch, Karl Bönhoeffer Nervenklinik in Berlin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals dachte, da meine Mutter mir diese Nachricht relativ emotionslos vorgetragen hatte, denke ich mir, dass ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, was das Ausmaß der Auswirkungen auf mein Leben sein würde. Kurz darauf entschied meine Mutter, dass wir ihn besuchen sollten. Wir fuhren ziemlich lange mit dem Bus. Die Klinik lag außerhalb von Berlin. Sie war riesig. Wir suchten eine ganze Weile, um die geschlossene Abteilung, in die man ihn gesperrt hatte, zu finden. Eine geschlossene Abteilung, erklärte mir meine Mutter auf dem Weg dahin im Bus, hat viel mit einem Gefängnis gemeinsam. Die Menschen können nicht einfach raus. Und so war es dann auch. Die Fenster waren vergittert, alles verschlossen. Überall hörte man Schlüsselbunde rasseln. Die Türen wurden auf und zugeschlossen. Als man uns die Tür zu seiner Station aufschloss, war das Erste, was ich sah, ein ewig langer weißer Gang, auf den Männer in Schlabbersachen auf- und abschlürften. Das Szenario erinnerte mich sofort an die Raubtiere in dem Berliner Zoo, die ich mal lange Zeit beobachtet hatte und dabei sehr traurig geworden war. Sie sahen so unglücklich aus, keine echten wilden Tiere mehr, sondern verzweifelte Wesen, die sich wie in Trance von einem Ende des Käfigs zum anderen bewegten. Man hatte ihnen ihr Leben gestohlen und sie hier eingepflanzt. Und damit solche Kinder wie ich sie sehen konnten, der Appetit war mir damals wirklich vergangen. Der Zoo und ich kamen nie mehr zusammen. Diese Menschen hier sahen ähnlich aus wie die Tiere im Zoo. Sie waren nicht tot, aber schienen auch nicht mehr wirklich zu leben. Etwas in ihnen war gestorben. Ihre Augen waren leer und leblos. Ich fühle noch, wie ich dachte, sie haben keine Seele mehr. Was ist nur mit ihnen geschehen, lieber Gott? Wir wurden in das Zimmer meines Onkels dann geführt. Er saß halb auf seinem Bett und halb suchte er aufgeregt nach etwas. Nach einem kurzen, mitteilungslosen, hektischen Blick, den er mir zuwarf, ich war mir nicht sicher, ob er mich überhaupt erkannt hatte. Aber mir war eins sicher, sein Interesse an mir war erloschen. Alles war vergessen. Es gab uns nicht mehr. Es gab sein Versprechen, seine aufmunternden Worte nicht mehr. Mein Onkel war gestorben, tot. Aber wer war denn dieser Mensch in dem Körper meines Onkels? Was war denn bloß passiert? Wer hatte meinen Onkel getötet, mir meinen Onkel genommen, meine Hoffnung auf Skifahren, auf, wo waren sie? Sein Gesicht hatte andere Züge, auch seine Augen waren nicht mehr so blau wie früher, dafür aber voller Panik. Zwischendurch blitzten sie sogar wütend auf. Er schien sich überall verfolgt und bestohlen zu fühlen. Er erzählte dauernd davon, er war wie besessen von der Idee, dass man ihn verfolgte und bestehlen wollte. Vor wem hat er Angst, fragte ich meine Mutter. Sie erklärte mir, dass er krank sei. Und immer, da habe man eben solche Ängste. Wie es auch in meinem Kopf drehte, ich verstand es nicht. Wie soll man so krank werden? Er hatte doch keine Grippe, kein Fieber, kein Husten, Schnupfen, kein Durchfall, Schwindel, musste nicht brechen. All das war für mich krank sein. Aber ein anderer Mensch zu werden, Angst vor etwas oder jemanden zu haben, der gar nicht da war, das war etwas anderes für mich. Oder war etwas oder jemand eben vielleicht da und nur er sah es. Ich fand keine befriedigende Antwort damals. Mein Onkel flüchtete dann die nächsten Jahre viele Male aus der Anstalt. Er versuchte sich auch viele Male oder mehrmals das Leben zu nehmen. Er tat alle möglichen verrückten Sachen. Meine Mutter musste ihn oft irgendwo einsammeln und in die Klinik zurückbringen. Einmal haute er ab und fuhr als blinder Passagier nach Norditalien zu seiner Mutter, meiner Oma. In meiner Erinnerung war meine Mutter die Einzige, die sich um ihn kümmerte. Ich versuchte ihn derweil zu vergessen, so wie er mich eben vergessen hatte. Mit seinem plötzlichen Tod kam eine Menge neuer Informationen in mein Leben. Und damit neue Fragen, die ich als Kind zu beantworten suchte. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich bewusst die Entscheidung traf, mit meiner Mutter jeden Tag zu meditieren. Das tat sie damals. Ich wollte nicht, dass mein Leben außer Kontrolle gerät. Ich fing zeitgleich auch an, die schlimmsten Schicksalsschläge in meinem Kopf durchzuspielen. Ich wollte auf alles vorbereitet sein. Nichts sollte mich jemals so überraschen und zerstören können wie mein Onkel. Die Psychiater konnten sich, was seine Diagnose angeht, nicht so recht entscheiden. Sie gaben ihm bipolare Störung und Schizophrenie. Das Mittel der Wahl war eh für beide Diagnosen das gleiche. Daher, who cares? Lithium. Mein Onkel wurde eines Tages auch so ruhig wie die Männer auf dem Gang. Seine Gesichtszüge auch so hängend wie die der anderen. Die Zunge schwer beim Sprechen. Wie spät er lernte, waren das die Langzeitnebenwirkungen von Lithium, das er bis zu seinem Ende einnahm, welches er viele Jahre, um dieses Mal aber auch ganz sicher zu gehen, vor einem Zug wählte. Eine Frage sollte ich nie ganz vergessen, denn es kamen immer wieder Menschen in mein Leben, die mich an jede Frage erinnerten. Wer oder was hatte mein Onkel getötet? Anfang 20 fuhr ich mit dem Zug, eine ältere Dame setzte sich neben mich und erzählte mir von ihrem wunderbaren Sohn. Er sei beliebt, er hatte eine tolle Freundin, studierte ein echt helles Köpfchen. Sie zeigte mir sogar Fotos von ihm und ich fand ihn mega gut aussehend. Ich gratulierte ihr zu ihrem Sohn und plötzlich weinte diese alte Dame und berichtete schluchzend, dass er doch nur Zigaretten holen wollte. Er kam nie wieder. Er hatte ebenfalls den Zug gewählt. Immer wieder fragte sie mich, warum hat er das nur getan, warum nur? Er hatte doch alles, er war gegangen, ohne einen Brief zu hinterlassen. Ich konnte ihr damals, Anfang 20, keine Antwort geben. Ich drückte ihre Hand fest und weinte mit ihr. Ich wurde durch diese Begegnung wieder an meinen Onkel erinnert, der über Nacht verrückt wurde und nie wiederkam. Und auch den Zug nach 30 qualvollen Jahren der Psychiatrie gewählen würde. Wie oft dachte ich damals, mein Gott, was für schwere Bedingungen haben so viele Menschen auf der Welt. Bitte haltet euch vor Augen, dass es seit Jahrtausenden Menschen gibt, die in furchtbarsten Situationen gelebt haben und immer noch leben. Denkt an die Menschen in den Konzentrationslagern, an die Sklaven, an all die Mütter, die zusehen müssen, wie ihre Kinder vor ihren Augen verhungern. Es gibt so viel unfassbares Leid. Und dennoch vollziehen diese Menschen nicht alle den Suizid. Was oder wer war denn also mächtiger als dieser tiefsitzende Überlebensinstinkt, der Menschen sogar in die Lage versetzt, andere zu töten, der Menschen stehlen lässt, der es schafft, dass Eltern ihre eigenen Kinder verkaufen, Kinder ihre Eltern töten und so vieles Grausames mehr, um zu überleben, um bitteschön weiterleben zu können. Wer oder was hatte so viel Macht, diesen Instinkt außer Kraft zu setzen und gegen sich selbst das Todesurteil zu erheben? Welche Macht war es, die jegliche Hoffnung auszulöschen vermochte? Was kann ein Leben so zerstören, dass es den absolut mächtigsten Instinkt, den Überlebensinstinkt, außer Kraft setzt? Dass Menschen lieber sich selber vernichten als was denn? Das Leid zu tragen? Welches Leid hatte dieser junge Mann, der so vom Leben beschenkt war, zu ertragen? Welches mein großer, starker, intelligenter Onkel? Welches all die 1 Million Menschen, die weltweit den Suizid vollziehen? Eines war offensichtlich. Es musste etwas in ihnen geben, was ihr Leben mehr beherrschte als äußere Umstände. Ja, liebe Freunde, das ist jetzt einfach mal zu Beginn dieses Podcasts, zu Beginn der Reihe der Aufklärung rund um Suizidgedanken und Suizidimpulse, rund um die Frage, was haben denn alle gemeinsam, was ist es denn genau, was sie gegen sich selbst das Todesurteil vollstrecken lässt. Was müssen Sie wissen? Was müsst ihr wissen? Menschen, die ja andere Menschen kennen, die darunter leiden. Was können Hinterbliebene tun, um damit Frieden zu finden? Um all diese Dinge werden wir uns jetzt die nächsten Zeit kümmern, dass wir da Klarheit und Wahrheit reinbringen und Selbstbestimmtheit, Freiheit. Allen einen guten und gesegneten Tag, deinen Tag voller Offenbarungen und Weisheit und Liebe in eurem Herzen. Eure Christina Raschen. Ja, kommen wir zum dritten und zwischendurch auch wichtigsten Punkt. Was machen wir, wenn wir darunter leiden? Und was machen wir oder was können wir tun, wenn wir jemanden kennen, der darunter leidet? Mein Name ist Christina Raschen, ich bin Traumatherapeutin und Christian Counselor. Ich habe ein eigenes Buch geschrieben, Das geheime Wissen deiner Psyche, Finde deinen Mörder, beende deinen Krimi. Und ich sag mal, Suizidgedanken und Impulse, habe ich schon berichtet, sind sehr, sehr weit verbreitet. Und viele Menschen kommen wegen Symptomen, sei es Konzentrationsproblemen und anderen Dingen. Und dann kommt eigentlich raus, dass sie schon seit langem auch unter diesem bösen Gedanken leiden oder der immer in schwachen, seelisch schwachen Phasen hochpoppt und genau, sie belastet. Jetzt schauen wir mal an. Also wir haben einmal die Situation, es ist akut. Wenn jemand wirklich akut den Impuls hat, dann gibt es nichts anderes als sofort entweder in die Klinik zu fahren oder zu jemand hinzufahren, jemand bei sich zu behalten. Also man muss sofort was tun. Und das empfehle ich auch allen jungen Menschen, die zu mir kommen. Ich sage immer, wenn du jetzt Psychopharmaka nehmen sollst oder wirst oder gerade angefangen hast, dann sei achtsam, sei wachsam. Sobald dieser Gedanke kommt und Fahrtwind bekommt durch irgendwie was, setz dich in ein Taxi sofort und fahr in die Klinik, irgendwohin, wo es sicher ist. Also das ist schon mal Punkt 1. Man muss einfach wissen, dass viele, ich weiß nicht warum, Psychiater es den Patienten nicht mehr sagen, dass sie in den Anfangsphasen bei der Einnahme von Antidepressiven ganz oft ein verstärkter Suizidimpuls auftritt und auch beim Absetzen. Viele meinen da wahrscheinlich gar nichts Böses. Eine meinte mal, ja, ich möchte da kein sozusagen self-fulfilling prophecy abgeben, indem ich das sage. Aber es ist ja nun mal bewiesen, dass es so ist. Und daher ist es ganz wichtig, dass man diesen Punkt weiß und damit auch dann weiß, wie man damit umgeht. Genau. Der nächste wichtige Punkt ist, zu verstehen, dass viele ja ganz lange, lange, lange drunter leiden und auch viele mit diesem Impuls versuchen umzugehen, indem sie sich ritzen oder andere Zwangsstörungen, also über andere Neurosen das sozusagen unter Kontrolle bekommen. Und da ist sozusagen, ich will mal einmal einen klassischen Fall jetzt kurz mal aufzeichnen. Bei jungen Leuten zum Beispiel, weil die ja auch jetzt ein ganz vermehrtes Thema auch sind, dass wir uns um die kümmern müssen und das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, gerade in dem Alter, in der Pubertätsphase. Genau, da haben wir dann zum Beispiel Kinder, die sich sehr doll ritzen oder auch öfters dann sehr lebensfeindliche Musik schon hören und verschiedene Dinge tun und sich zurückziehen vom Leben und so weiter. Und die Eltern denken sich nichts dabei und denken, es ist einfach nur pubertäre Phase etc. Und die hat halt ein bisschen Probleme, hat halt ein bisschen Panikattacken. Wer hat das dann nicht heutzutage? Genau, und dann wird es aber immer schlimmer und schlimmer. Und sie kommen zu mir. Und was sich dann eigentlich immer rausstellt, dass sie meistens vier bis acht Jahre vorher etwas ganz Krasses erlebt haben, tatsächlich meistens einen sexuellen Missbrauch. Und wenn sie den sozusagen nochmal anschauen und da den verarbeiten, dann ist der Impuls weg Und auch diese Panikattacken oder was auch immer da noch an Beiwerk sie belastet hat. Und daran sehen wir auch, dass der Suizidimpuls ganz oft einfach mit einer Situation zusammenhängt, die so lebensfeindlich war und sie so in ein sehr schlechtes, ja, in dem Moment einfach ganz infiziert hat mit sehr schlechten Gedanken. Und daher kommen dann diese Gedanken, unter denen suizidale Menschen leiden, mehr als andere, dass sie halt irgendwie böse sind, dass sie hässlich sind. Du hast dann wirklich ganz junge, schöne Mädchen vor dir sitzen oder auch Frauen später noch, wenn sie es nicht bis dahin nicht aufgearbeitet haben, die wirklich dir sagen, ich bin hässlich. Und du hörst diese Lüge. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Ein Mensch, der diesen Gedanken hat oder diesen Impuls, ist wie wir alle auch von einer Lüge, von einem Virus, mentales nenne ich das gerne, befallen. Und diese Lüge heißt eben meistens, du bist hässlich, du bist böse und daher wirst du, oder dumm, ist ganz verbreitet auch, du bist dumm und daher wirst du es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Genau. Und du hast es damals auch nicht geschafft in der Situation, in der du als Kind warst und überwältigt wurdest. Damals konntest du es auch nicht schaffen. Und das, wenn dieser Mensch sozusagen, der infiziert worden ist mit diesem Virus, ich nenne es jetzt mal so, wenn der dann noch dies und das und Ananas macht, also sprich, seinem System die Möglichkeit gibt, dieses Böse, dass er da aufgenommen hat, dieses Lebensfeindliche, noch unterstützt, indem er eben lebensfeindliche Musik hört, lebensfeindliche Dinge tut, Drogen nimmt, etc. pp. Oder vielleicht auch schlimme Dinge tut, eben auch jemand missbraucht oder schlägt oder mobbt oder was auch immer, dann ist die Anklage sozusagen, die kriegt eine Verstärkung, weil das Gewissen belastet ist. Genau, aber der Punkt ist, jetzt, um mal ganz konkret zur Hilfe zu kommen, weil ich gehe mal so gerne zu schnell in die Tiefe, weil ich gerne natürlich will, dass ihr das ganze Bild habt und das versteht. Aber der Punkt ist wirklich erstmal zu verstehen, es geht hier einfach um einen Gedanken. Um nichts anderes. Es ist ein Angriff auf euren Mind, sozusagen, auf euren Verstand, auf euren Geist. Ein Gedanke greift euch an, der sagt es, ne? Ihr seid nicht gut genug, ihr werdet es nicht schaffen. Und wenn ihr das oder wenn ihr das anderen erklärt oder wenn ihr das begreift, dass es ihr ein Gedanken denkt und ihr Opfer eines Gedanken seid, dann habt im Kopf, dann wisst in dem Moment, dass ich ja die Freiheit habe, auch anders zu denken. Auch wenn es mir jetzt gerade nicht so erscheint. Mir erscheint es ja, dass ich den Gedanken denken muss. Und weil ich den Gedanken denken muss, weil ich das glaube, weil ich dieser Lüge ebenfalls bis jetzt glaube, dass ich diesen Gedanken denken muss, ich bin dumm, hässlich, böse und ich schaff's daher nicht, ich werde es nie schaffen, weil ich dem glaube, glaube ich dem nächsten Schritt, dass ich mich eben vernichten muss, weil ich es nicht mehr aushalte in meinem Kopf, weil ich endlich Ruhe haben will vor diesen Gedanken. Und da erscheint dann der Selbstmord als eine Art Befreiung, die einzige Befreiung, wie ich aus meinem eigenen Körper, aus meinem eigenen Kopf flüchten kann, wegkommen kann. Und nur, dass ihr das Bild jetzt mal ganz klar habt. Und da gilt die Zerstörung der eigenen Existenz. Und das ist natürlich furchtbar, weil wenn diese Menschen oder wie ich es erlebe, oder ihr, wer auch immer jetzt gerade das hört, versteht, ihr werdet angegriffen mit einem Gedanken, den habt ihr jetzt lange gedacht und der hat so wie ein Virus, wie ein Virus oder eine Bakterien, die sich so über lange Zeit oder Pilze, die sich in eurem Körper, ja, festgesetzt haben. Ihr habt immer ordentlich schon Zucker draufgegeben, habt ordentlich Stress gemacht, ordentlich Angst gehabt und die kriegen immer mehr Fahrtwind und dann greifen die Herzkranzgefäße an und was immer, gehen in lebenswichtige Organe rein und zerstören die. Man könnte das auch Krebs nennen. Und irgendwann ist das System kurz davor zu kollabieren. Und so ist es auch auf der seelischen Ebene. Aber das heißt nicht, dass das passieren muss. In dem Moment, wo wir verstehen, dass wir einem Gedanken, also Opfer geworden sind von einem Gedanken, können wir umschalten. Natürlich finden wir hinter dem Gedanken, und da braucht es halt echt Hilfe, Emotionen. Emotionen, Gefühle wie Angst und tiefe, tiefe Trauer. Tiefes Gefühl von Einsamkeit. Ich bin verlassen worden, ich war damals alleine, niemand ist gekommen. Aber das ist ein Punkt, den kann man im Nachklang klären. Das Erste ist einfach wichtig zu verstehen, dass ich diesen Gedanken gar nicht denken muss. Und dass es genau ein Angriff ist und dass ich nicht schuld bin und dass ich weder böse, hässlich noch dumm bin und dass es eine Lüge ist, dass ich was nicht schaffe. Weil dann kann man den Menschen auch helfen, indem man einfach ihnen zeigt, was sie bis jetzt überhaupt geschafft haben. Also es geht immer darum, so schnell wie möglich die Lüge zu entlarven und zu zeigen, das ist eine Lüge, die ist im Jetzt, in der Situation nicht mehr wahr. Jetzt bist du groß, dich kann nicht mehr einfach jemand, ne, mit dir machen, was du willst. Du kannst jetzt entscheiden, ob du irgendwo hingehst oder nicht hingehst, ob du wegläufst oder da bleibst. Du kannst dich sogar physisch mehr wehren als damals und viele Dinge sind komplett anders oder du bist schön. Weil der Spiegel sagt es, die Menschen sagen es, also ist es eine Lüge, die du ja in deinem Kopf jetzt kultiviert hast, dass du hässlich und dick bist oder was auch immer. Oder eben zu dumm bist, um zu studieren oder was auch immer. Dass man das einfach ganz vom Verstand her auch mal aufzeigt, diesen Menschen oder du dir selber oder jetzt hoffentlich das hörst, dass du gegen eine Lüge kämpfst um dein Leben. Das ist eine Lüge und da wären wir im christlichen Gedankengut und das habe ich auch immer wieder bestätigt bekommen, dass sozusagen der in Form des Teufels, der Teufel hat nur ein einziges Ziel, dich zu belügen von vorne bis hinten und das macht er ja weltweit. Er belügt und lügt den Menschen ins Gesicht, durch die Medien, durch die Filme, durch überall. Durch die Medizin, es ist überall Lüge, Lüge, Lüge und es geht darum, wirklich den Geist der Unterscheidung zu bekommen und jemand, der unter Suizidgedanken leidet, der braucht ganz dringend den Geist der Unterscheidung, dem muss man ganz dringend aufzeigen, dass das alles gelogen ist, dass das nicht wahr ist, auch wenn es sich gerade wahr anfühlt, es ist aber nicht wahr. So. Das würde ich sagen, so lassen wir das einfach mal stehen. Und was es auch noch, was es auch noch zu helfen gibt, wenn jemand gläubig ist und wirklich an Gott glaubt, kann man mit den Menschen auch ganz schnell tatsächlich das Vaterunser beten. Auch mit Menschen, die in der Psychose sind und man ganz schnell helfen will, kann man laut und inbrünstig und mit viel Liebe und Kraft des Vaterunser mit denen zusammen beten, dem bitten, schau mir in die Augen, lass uns zusammen beten. Und da habe ich auch schon sehr Großes miterlebt. Genau. In diesem Sinne euch einen wunderbaren Sonntag, Gottes Segen. Ja, seid wachsam miteinander und wenn ihr nur hört, dass Kinder, Jugendliche in irgendeiner schwierigen Situation sind, gemobbt werden oder sonst was, gar nicht lange warten, direkt mit denen sprechen oder mit Freunden, die sagen, irgendwie sich komisch verhalten. Ich bitte euch dieser Tage, alle sehr wachsam und sehr offen zu sein, mit Herzen, mit Augen, mit Ohren offen zu sein, für euch selbst, wenn komische Gedanken reinkommen, aber auch für die anderen. Genau, auf das wir einfach stoppt den Suizid und ja, auf Gemeinschaft und Wahrheit und Liebe und so wie Gott uns geliebt hat und uns das Leben geschenkt hat, so wollen wir doch auch füreinander einfach da sein, einander lieben und achten. Alles Liebe, eure Christina Raschen.